Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich freue mich heute ganz besonders auf einen speziellen Gast, nämlich Dirk Hesse. Er ist der Vorsitzende von der Partei der Vernunft. Die Partei der Vernunft wird bei der Europawahl antreten als eine libertäre Partei. Und dazu habe ich schon vorher kurz mit den Leuten von der Partei der Vernunft gesprochen. Da steht nämlich was ganz Besonderes auf dem Plan für diese Europawahl, und zwar der Dexit, den keine andere Partei überhaupt auf dem Schirm hat. Jetzt ist natürlich die Europawahl nicht, damit wird jetzt kein Referendum gestartet werden, aber die PDV ist diejenigen, die das propagieren werden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen, Dirk Hesse.
Hallo.
So, für die Zuschauer, die mit dem Parteiwesen der Partei der Vernunft vielleicht noch überhaupt nicht so vertraut sind, magst du vielleicht erstmal ganz, ganz kurz erklären, wie ist die Partei der Vernunft entstanden? Wie bist du in die Führungsposition gekommen? Was hat's mit euch auf sich? Wie viel seid ihr? Wie verbreitet seid ihr etc.?
Ja, also gegründet wurde die Partei der Vernunft 2009 von dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Janich. Das war eher so eine Form der Wette. Und seinerzeit war ich noch in der FDP Mitglied, eigentlich auch eher mit dem sehr libertären Fokus, doch im kommunalen Bereich was zu bewegen und zu sagen, also außerhalb meiner vier Wände will ich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen für die Welt, die da draußen liegt. Und damals habe ich halt noch gedacht, liberal wäre halt bloß, wenn man nicht rechts und nicht links wäre. Und dann war ich 15 Jahre in der FDP und habe also nie in all der Zeit was über Liberalismus gehört. Hab's aber immerhin bis zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden geschafft und war auch Mitglied im Kreis Gütersloh im Kreistag. Und dann kam plötzlich einer und sagte, es müsse ja eigentlich müssten wir doch mal alle Entscheidungen, die wir hier treffen, auch darauf überprüfen, ob sie denn liberal seien. Und dann kam ich zur selben Zeit zu Facebook und wurde radikalisiert. Als ich dann merkte, dass also unser Bundestagabgeordneter eher Politik aus Berlin nach Gütersloh machte und wir eigentlich keinen Einfluss hatten als Gütersloh auf die Berliner Politik, da kam dann so für mich der Schwenk, auch wo ich gesehen habe, dass also Christian Lindner der Partei das Profil eher entreißt, anstatt ihr eins zu geben. Und damals war die Wahl zwischen AfD und Partei der Vernunft. Die waren damals tatsächlich noch beide gleich groß etwa. Und dann habe ich mir aber gesagt, warum soll ich in einer FDP oder in einer AfD gegen innerparteiliche Widerstände kämpfen, wenn ich doch das reine libertäre Wesen wählen kann. Und dann bin ich Mitglied in der Partei der Vernunft geworden, war da ein halbes Jahr, dann gab es den ganz großen Crash, wo der gesamte Bundesvorstand zurückgetreten und ausgetreten ist und uns einen dreckigen Tisch mit Abwasch hinterlassen hat und wir nun erstmal alles selber organisieren mussten, weil alles gar nicht so geregelt und dargelegt war, was gemacht wurde und wo die Unterlagen sind, wo Handyverträge waren und so weiter. Also es war dann eine große Aufräumaktion. Ja, und dann war ich der Einzige, der im Anzug zu seinem ersten Bundesparteitag gegangen ist und plötzlich war ich Generalsekretär.
Okay.
Also das war so die Geschichte, wie ich reingekommen bin, und vor 2,5 Jahren, glaube ich, etwa, da hat unser Bundesvorsitzender es versäumt, die regelmäßige Wirtschaftsprüfung zu veranlassen. Und das führte dann dazu, dass die Partei ihren Parteistatus verlor. Und das hat ihn sehr gewurmt und er ist zurückgetreten. Und dann wurde ich als Vorsitzender nachgewählt. Und dann haben wir es also tatsächlich geschafft, die Wirtschaftsprüfung wieder anzuleiern und unseren Parteistatus zurückzugewinnen. Und Mitglieder sind wir tatsächlich gewaltig geschrumpft in den vergangenen Jahren, nämlich von knapp 1000 Mitgliedern auf heute unter 250.
Okay, auf unter 250, ja. Gut, dass ihr eine Kleinstpartei seid, das war abzusehen. Das ist bei libertären Positionen ja auch selten anders machbar, wenn man eigentlich sich denkt, man möchte die Politik lieber abschaffen und lieber gegen alles stimmen, dann macht man vermutlich auch nicht so richtig Karriere. Aber das bestimmt ja auch der Idealismus, denke ich dann mal, ne?
Es ist richtig und natürlich ist es bei den Libertären immer noch die Problematik, dass viele Libertäre völlig zu Recht das Parteiwesen ja generell ablehnen. Ne? Das heißt, wären die dafür, könnten wir deutlich mehr Mitglieder haben. Aber ich kann dieses Argument durchaus verstehen. Wir sind also in der International Alliance of Libertarian Parties organisiert, wo wir gestern wieder ein internationales Videomeeting hatten. Und auch da waren es nicht wir, wobei ich das ganz genauso sehe, sondern andere Parteien, die gesagt haben, wir machen Parteipolitik und wir machen Politik, eben weil wir diesen Kanal auch nutzen wollen, um Libertarismus bekannt zu machen. Und wenn die anderen Parteien unser Konzept abschreiben und besser und schneller umsetzen als wir, so what, umso schöner, uns geht's um die Sache, nicht um die Macht.
Das ist genau das Stichwort, das möchte ich auch immer allen Leuten mitgeben, weil ich bin nämlich tendenziell auch immer derjenige, der propagiert, vergesst Parteipolitik, das ist in keinster Art und Weise in irgendwie zu gewinnen, da kommt man zu nichts. Nichtsdestotrotz, weil ich bestimmt jetzt schon wieder direkte Widerstand erleben werde und Leute sagen, ja, du bist doch normalerweise immer gegen das Wählen und gegen Parteipolitik in jedem Sinne. Das ist richtig. Das bin ich auch nach wie vor. Nichtsdestotrotz sind das eine Vielzahl von Menschen nicht. Und wie du genau gerade gesagt hast, Leute interessieren sich aber für Politik. Und dieses Schauspiel, diese Bühne, kann man gut dafür ausnutzen, um die Ideen von Libertarismus eben bekannt zu machen. Wer hat bitte mehr Leute zum Libertarismus gebracht als Ron Paul? Und genau diese Bühne finde ich auch interessant. Und wenn man sich überlegt, dass man tatsächlich im Gegensatz zu jedem anderen nicht Feuer mit Feuer bekämpft, nicht Parteipolitik mit anderer Parteipolitik, bei der man irgendwie die Hälfte an Positionen gut findet und ein paar andere ablehnt und sich dann denkt, was ist denn das geringere Übel? Dann hat doch die Partei der Vernunft genau die Position, dass sie sagt, wir lehnen komplett durch die Bank weg alles ab. Wir sind hier die Dr. No's. Wir stimmen bei allem mit Nein ab. Mit uns habt ihr genau das auf dem Wahlzettel, was die etablierte Politik torpediert, oder? Sehe ich das richtig?
Das ist genau der Punkt, ne? Also immer, wo es eigentlich heißt, und gerade, wir wollten ja heute auch über EU-Politik reden, wo es um immer mehr Zentralismus geht. Also im Ursprung war die Europäische Wirtschaftsunion ja eigentlich eine schöne Sache, die die Zölle zwischen den Ländern abgeschafft hat, die dafür gesorgt hat, dass so ein bisschen Dinge ähnlich geschaltet wurden, dass man besser miteinander Handel treiben kann. Ich meine, gut, heute müssen wir einsehen, kann man im Prinzip besser im Gespräch Auge zu Auge, ne, als das alles von der EU geregelt wird. Aber genau das ist eben das, wo die EU einfach zu weit gegangen ist in ihrer Reglementierung und alles immer auf immer mehr Zentralismus zusteuert. Und gerade im Europäischen Parlament hat man ja kein Initiativrecht. Das heißt, man kann gar keine Gesetze einbringen. Das heißt, die Gesetze werden von der EU-Kommission, das heißt von den Ministern eingebracht. Und das Europäische Demokratische Parlament kann eigentlich bloß sagen, ja, nein oder Enthaltung. Und das per Knopfdruck. Und da einfach mal zu informieren, worüber reden wir da eigentlich, also ein bisschen Transparenz zu schaffen, was das EU-Parlament macht und dann immer den Finger auf dem Nein-Knopf zu haben, wenn der Freiheit wieder eine Salamischeibe abgeschnitten wird, das soll unsere Funktion bei der EU-Wahl sein.
Zweierlei. Eines, was du zuerst angesprochen hast, ist, die EU ist zu weit gegangen. Ist das nicht ein Fehler im System? Also das wäre jetzt meine Perspektive, wo ich mir schon denke, die EU, die Staaten haben ja Zölle auferlegt. Also jeder einzelne Staat ist schon hingegangen und hat schon die Leute in ihrer Freiheit mit anderen Leuten aus anderen Ländern zu beschränkt. Die EU ist hingegangen und hat genau das einfach zentralisiert und ist hingegangen und hat von oben heraus diktiert, ihr schafft das ab und wir regeln das jetzt. Mit anderen Worten, dass der Zentralismus der Europäischen Union liegt in ihrer Existenz begründet. Ihr werdet jetzt natürlich nicht hingehen können und sagen, ja, dann können wir die ganze EU abschaffen. Also ich meine, was ist Freihandel, was sich die EU immer auf die Fahnen schreibt? Freihandel ist, du schickst zu mir, was ich gern haben möchte, ich schick zu dir, was du gern haben möchtest. Das ist Freihandel. Wir brauchen das also alles nicht. Und genau diese Idee überhaupt erstmal voranzutreiben, ist etwas, was man, ich glaube, gerade Deutschen erklären muss, ne?
Also wir haben gerade knapp 85 Fragen von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen, wo wir als Partei Stellung nehmen mussten für Positionen, von denen ein Teil dann in den Wahl-O-Mat kommt. Und da war zum Beispiel dann auch die Frage, die EU soll dem Mercosur beitreten oder mit dem Mercosur ein Handelsabkommen schließen, ein Freihandelsabkommen.
Was ist der Mercosur?
Der Mercosur ist die südamerikanische Freihandelszone.
Ah, okay.
Und die möchten gerne mit der EU Handel treiben und deswegen soll die EU mit dem Mercosur ein Freihandelsabkommen schließen. Und ja. Wir haben das ja, wie ist es mit den USA und mit Kanada gab es doch auch,
ne?
Schon.
Ja, was? Und NAFTA. TTIP und NAFTA, ne?
TTIP war so eine Riesendiskussion und dann gab es also so ja, einen Stapel an Vertragswerk, ja, und wir haben also schon in den Wahl-O-Mat reingeschrieben, ein Freihandelsabkommen passt auf eine DIN A4-Seite.
Und genau das ist es, wofür ich bei der Partei der Vernunft eben um Unterstützung werbe. Das ist genau das, was ich mir von euch erhoffe, dass ihr das weiter verbreiten könnt, und dafür möchte ich gerne Stimmung machen. Was kann man denn eigentlich, ich stecke so überhaupt nicht in der Politik, was kann man denn überhaupt im Europaparlament eigentlich tun?
Ja, Gott, also wie ich schon sagte, auf der einen Seite mal Transparenz schaffen, mal zeigen, über welchen Blödsinn wird hier eigentlich geredet, wie etatistisch geht es hier zu, wie wird der Zentralismus vorangetrieben, wie stellen wir uns dazu, und dann einfach versuchen, der Sand im Getriebe zu sein. Das heißt, nach Möglichkeit mal aufzustehen, kurze Rede zu halten, unsere Position darzustellen und mit Nein zu stimmen, dass es nicht passiert. Das ist eigentlich eine sehr traurige Sache, wenn man noch berücksichtigt, also ich kenne das ja aus meiner kommunalen Arbeit schon, ne, dass also Gesetzesvorlagen furchtbar ätzend sind, mehrere hundert Seiten lang sind und man die womöglich in einer Woche durchgelesen haben muss und dann noch eine Meinung sich dazu gebildet haben muss. Ne, also auf der einen Seite sage ich mir, ist ein Scheißjob, aber auf der anderen Seite sage ich mir, was mache ich jetzt beruflich und da stelle ich mir genau dieselbe Frage, was braucht der Markt? Und dann sage ich mir, der Markt braucht eine andere Wirtschaftspolitik, damit alles wieder floriert.
Absolut. Gerade bei der Transparenz bin ich wieder so stark bei dir, weil ich mir so überlegt habe, viele Leute gehen ja jetzt wieder hin und sagen, ja, ihr könnt ja gar nicht wirklich was bewirken. Als damals diese Debatte um Artikel 13 und Internetzensur und so weiter drin war, da waren so viele Leute auf YouTube, in den freien Medien und so weiter und so fort. Und wem haben diese Leute zugehört? Dieser Julia Reda von der Piratenpartei, die mit irgendwie 1,5% in diesem Europaparlament gesessen hat. Mit anderen Worten, wenn auch nur ein einziger von der Partei der Vernunft dort drin sitzt, weil ihr eben 1% bei der Europawahl bekommen habt, ich denke, ihr könnt eine ganze Menge damit machen. Oder hier bei der Partei, die Partei, dieser kommunistischen Partei, die sich als Satirepartei framet. Ja. Da sitzt jetzt auf einmal der Nico Semsrott drin und der bekommt in seinen YouTube-Videos 300.000 Aufrufe, weil das jemand ist, dem die Leute noch vertrauen, den sie nicht für einen Parteipolitiker halten.
Ja, und genau. Man muss ja auch dem Parteichef zugute halten, seine Angriffe und seine sehr konstruktive Kritik an Ursula von der Leyen. Also da muss sogar ich applaudieren.
Der Sonneborn?
Er ist Sonneborn, ja.
Ich weiß gar nicht so was genau, was der immer so gesagt hat. Also der hat auch ein bisschen, der hat auch viel Blödsinn gemacht.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das Versprechen, wenn ich eine Satirepartei wähle. Aber ich glaube, seine Kritik an Ursula von der Leyen, die war schon sehr konstruktiv, wobei ich es jetzt im Detail auch nicht sagen kann. Aber die Kritik an ihren Beraterverträgen und an den Mogeleien und undurchsichtigen Verträgen, die ja uns Steuerzahler ein paar Millionchen gekostet haben, wo es um die Impfstoffe geht, das hat er schon sehr gut recherchiert und ausgearbeitet und dann auch an die Öffentlichkeit gebracht.
Und wenn du jetzt in, wo sitzt denn das Europaparlament? In Straßburg?
In Straßburg und in Brüssel. Das ist der nächste Spaß, ne? Es gibt zwei Standorte und damit auch Straßburg gut bedient ist und die Franzosen nicht ihren Standort abschreiben müssen, muss also regelmäßig zwischen zwei beiden Standorten hin und her gefahren werden. Das heißt, eine Menge Arbeit und eine Menge Geld geht auch einfach dafür drauf, die Akten aus Brüssel auf den Wagen zu laden und nach Straßburg zu fahren und dann eine Weile in Straßburg dasselbe zu machen wie in Brüssel und wieder zurückzufahren.
Ja. Und ich meine, es ist ja ein absolut offenes Geheimnis, dass gerade auf der Ebene der Europäischen Union der Lobbyismus, und das ist nichts anderes als legalisierte Korruption, ja komplett überhand nimmt, was vielleicht auf Bundesebene noch nicht so stark ist. Hoffst du nicht, dass da jemand zu dir kommt und dir einen Koffer voller Geld in die Hand drückt und du sollst für Gesetz XY stimmen?
Ob ich das hoffe? eigentlich nicht, aber gut, man muss halt auch mal hören oder mal die Erfahrung machen, was bieten einem die Lobbyisten da tatsächlich an? Was wollen die? Ich meine, im Grunde genommen, wir haben auch Leute in der Partei, die sagen, ja, Lobbyismus ist ja gar nicht schlecht, ne? Nur wenn der Lobbyismus, es ist ja irgendwo auch eine Art von freier Wirtschaft dann, ne? Sobald also die Wirtschaft dann finanziellen Einfluss auf die Politik nimmt, ist es natürlich verkehrt.
Ja, aber ist das nicht zwangsläufig gegeben? Das ist ja der Punkt von Lobbyismus, dass sie die einen zum Nachteil der anderen bevorteilen.
Richtig, richtig. Nein, also
ich habe Distanz in der Partei.
Wir sind auch nicht sehr tief eingestiegen in das Thema. Gut, man muss natürlich dann sagen, ja gut, wenn die Wirtschaft das will, dann muss die Politik eben zurücktreten. Aber den Wirtschaft, also jetzt der Wirtschaft Einfluss auf die Gesetzgebung zu überlassen, das geht natürlich nicht, ganz klar. Na, bloß weil es für einen Wirtschaftsteilnehmer gut ist, muss nun der ganze Markt umgelenkt werden. Nein, jede Intervention ist natürlich verkehrt.
Ja, so habe ich auch gedacht. Also vollkommen egal, ob, also überhaupt möchte ich einfach keine Politik, die Gesetze macht. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen so.
Und keine Wirtschaft, die Gesetze macht. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, das erlebt man ja in Unternehmen auch, die Fallstricke sind sehr, sehr gefährlich, ne? Man ist schneller, als man denkt, ist man in so einer Bestechung oder in so einem Lobbyismus dann drin, ne? Man nimmt irgendeine Freundlichkeit an und sagt, ja gut, unterhalten wir uns mal, schickes Restaurant und so weiter. Und zack, hast du dir die Finger schmutzig gemacht und irgendein Journalist zieht das dann wieder raus und dann ist der Ruf erstmal ruiniert.
Ja, gut vorstellbar, ja. Ja, ist ein unglaublich dreckiges Geschäft, die Politik, ne? Aber wer erwartet jetzt heutzutage noch was anderes? Bei der Europäischen Union bin ich immer... Ich glaube, ihr habt halt richtig starke Chancen, indem ihr richtig Stimmung macht gegen die Europäische Union und was dort alles für ein Dreck mitkommt und dass keine einzige Partei sich dort dagegen richtet. Es ist ja so, dass die AfD war kurz in den Schlagzeilen, weil Alice Weidel es als Ultima Ratio bezeichnet hat, die Europäische Union zu verlassen. Im Endeffekt aber doch gesagt hat, ja, wir möchten sie gerne reformieren. Und mein persönlicher Standpunkt ist, da ist gar nichts mehr zu reformieren. Alles, was von dort kommt, ist eine absolute Totalkatastrophe. Hier die Tage habe ich erst wieder von dem Phänomen gehört, auf jede Seite, die man geht, muss man Cookies akzeptieren. Ist eine EU-Regel, kommt daher, findet jeder zum Kotzen. Die ganzen Bauernproteste.
Kann ich kurz darauf eingehen?
Lieben gerne.
Weil klar, das ist so ein Konzept zum Datenschutz und zur Freiwilligkeit und so weiter. Wenn man das mal aufsummiert, wie oft du dir diese Erklärung zumindest teilweise durchgelesen hast, irgendwo gesucht hast, auf welchen Button muss ich drücken, wie viel Zeit da drauf geht und was das, wenn man das mal aufsummiert, wenn das jeder macht, was das für ein gesamtvolkswirtschaftlicher Schaden ist oder für eine Zeitverschwendung, es ist ungeheuerlich.
Und die Wirtschaft hat dafür Lösungen parat. Es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Art und Weise Politik oder die Europäische Union für diesen Unsinn bräuchten.
Nee.
Ja. Bauernproteste, noch so ein Thema, ne? Es sind die größten Umverteilungsmechanismen überhaupt. Wir haben gegen Anfang des Jahres die Bauernproteste in Deutschland erlebt. Sie waren vorher schon in den Niederlanden. In Frankreich sind sie genauso. Und wir erleben die ganze Zeit nur, dass Subventionen hin und her verschifft werden. Und immer wenn ich auch irgendwelche Zahlen aus der Europäischen Union höre, da geht es um Beträge, die kann sich ein normaler Erdenbürger eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir reden hier wirklich schon von Billionen. Und wie Markus Krall immer so schön sagt, Subventionen sind Belohnungen fürs Versagen.
Klar, ich mache das Leben auf der einen Seite so teuer, auch die Produkte, die Bauern produzieren, die sind so teuer am Weltmarkt, dass sie sie gar nicht mehr absetzen können durch unsere zentralen Regelungen. Also muss ich die Bauern wieder subventionieren, damit sie ihre Produkte überhaupt verkaufen können.
Ja. Also ich stehe da manchmal da und als Ursula von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum ihren Vortrag gehalten hat, hat sie als das schlimmste Problem überhaupt bezeichnet, die Falschinformation. Und mir läuft der kalte Schweiß den Rücken runter, wenn ich mir sowas anhöre von einer Politikerin, die Vorsitzende der EU-Kommission ist, die bei Corona in absolut jeder Hinsicht gelogen hat. Ich möchte einfach gerne allen Libertären, und seien sie auch noch so anarchistisch, gerne darlegen, so, hier ist die Partei der Vernunft, die kann diesen Leuten ein paar Stöcke zwischen die Beine schmeißen, indem sie genau das torpediert.
Ja, also bei der Falschinformation, da bin ich auch immer so der Meinung, jeder hat seine eigene Perspektive auf die Wahrheit und die setzt sich aus Puzzlestücken zusammen, nämlich aus den Quellen auf der einen Seite, die ich habe, aber natürlich auch auf dem Weltbild, was ich habe. Das heißt, das setzt mir ja auch wieder einen Filter auf und ich lese eigentlich immer nur das oder verstehe nur das, was mein Weltbild bestätigt. Und wir erleben es leider Gottes sehr, sehr selten, dass jemand für sich selber so objektiv ist, dass er sagt, ich will jetzt was Neues wissen, ich will jetzt was Neues lernen, ich bin bereit, mein Weltbild zu ändern. Und deswegen, also ich habe mich heute Morgen gerade so aufgeregt, da sind ja nun einige Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die da ein Manifest aufgesetzt haben und gesagt haben, hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland läuft das ja auch nicht alles so sauber, und mal so dargestellt haben, wie die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, wie die internen Prozesse ablaufen und warum das alles so mainstreamig ist. Und dann habe ich mich aber wieder an Sarah Wagenknecht erinnert gefühlt, die auch alles hervorragend analysiert und bei der Abgabe des Ergebnisses dann einen Vorzeichenfehler macht, in dem nämlich nur der Sozialismus alles lösen kann. Und das ist ja eigentlich die Ursache all dessen. Und die Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sagen halt auch, ja, wir wollen weiter den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten und wir wollen ihn reformieren. Nein, geht nicht, verkauft das Tafelsilber, macht eine Aktiengesellschaft draus, macht ein Bezahlfernsehen draus, was immer. Aber als Rundfunk, der per Zwang finanziert wird, wird das nie funktionieren, dass man da eine objektive Berichterstattung hinkriegt. Die Objektivität entsteht nur durch den Betrachter, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Weltwoche und Tichys Einblick und so weiter liest und sich dann ein abschließendes Urteil bildet.
Ja, Von mir aus müssen Sie auch gar nicht objektiv sein. Sie können ja jeder ihre eigene Perspektive nehmen. Sie sollen nur nicht so tun, als wären Sie dann objektiv, ne?
Ja, ja. Also da, dieses Thema Desinformation, das ist auch so ein trojanisches Pferd.
Ja, total, total, ja. Wovor ich auch, ich weiß gar nicht, ob du tiefer im Thema bist, hatten wir auch nicht im Vorfeld besprochen, aber wovor ich auch bei der Europäischen Union wahnsinnige Angst vorhabe, ist, dass sie Bitcoin weiter aus dem Konzept drängt und dass sie versucht, dort Regularien aufzuerlegen, die von Leuten, die keine Ahnung haben, wovon sie überhaupt sprechen. Ich weiß gar nicht, ob du tiefer im Thema Bitcoin bist. Ich meine, mir wäre ja schon geholfen, sowieso schon geholfen, wenn du bei allem sowieso Nein sagst, aber falls du gern was dazu sagen möchtest, darfst du dich gern dazu äußern.
Ach, ich habe gerade, ich spreche nochmal die internationale Kooperation an. Wie gesagt, wir unterhalten uns mit den anderen libertären Parteien weltweit inzwischen ganz gut. Und ich habe gerade eingeladen, es gibt am 13. April, am Samstag, eine Veranstaltung in den Niederlanden, die ich mir einfach mal ansehen will. Weil wir sind so oft auf dem Thema gewesen, eigentlich, wir sollten die Straßen nach Brüssel mit Traktoren und Bikern und Radfahrern und Fußgängern blockieren, und mal gegen diese EU-Politik zu protestieren. Und dann habe ich zu meiner niederländischen Kollegin gesagt, aber eigentlich ist ja dieses Blockieren gar nicht wirklich libertär. Ich habe gesagt, lass uns doch lieber Märkte machen, wo wir einfach Waren und Dienstleistungen tauschen, wie auf einem Flohmarkt, und dafür keine Steuern bezahlen. Und dann hat sie gesagt, du, sowas machen wir. Und das ist am 13. April in Olz, da gibt es ein Agorismus-Festival. Und da werden sich also die holländischen Libertären treffen, libertäre Sessions machen und auch ein bisschen was verkaufen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich kann mir vorstellen, das könnte auch ein Konzept für Deutschland sein, wenn uns die Behörden da nicht allzu sehr dazwischen gehen.
Ja, spannendes Konzept. Das ist am 13. in Olz, hast du gesagt, in den Niederlanden.
Genau. Aha. Ja.
Okay. Wenn wir da irgendwie einen Link von haben oder sowas, muss ich mal gucken, ob wir das irgendwie verlinken können, ob es da irgendwie eine Hinweise zu gibt. Habe ich jetzt noch nichts von gehört. Ich bin auch nicht tief mit den Niederländern verbandelt.
Es ist ja auch sehr weit, aber ich schaue mir das mal an. Vielleicht ist das ein Konzept, was man sich abgucken kann und mal nach Deutschland bringen kann. Mhm.
Wie ist denn im Allgemeinen, wenn du schon die Verbindungen zu anderen Libertären innerhalb Europas, also oder auch EU-Mitgliedstaaten ansprichst, sind da andere Länder weiter als Deutschland? Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit dem Präsident der Libertären Partei von Frankreich und er hat gesagt, wir haben kaum 1000 Leute, die wir insgesamt erreichen. Frankreich ist halt leider so weit vom Libertarismus entfernt, wie wir vom nächsten Sonnensystem, aber sie arbeiten dran.
Ja, mit wem hast du gesprochen? Mit dem Vadim?
Ja, genau.
Das, ich glaube, das ist in Frankreich auch ein bisschen zusammengebrochen. Die waren auch mal knapp 1000, ne? Und dann ist das so mangels Interesse weggebrochen. Und ich glaube, Corona war auch wieder so eine Erweckung jetzt für die Libertären, die sagen, na gut, bislang haben wir nicht so wirklich die Themen gehabt. Bislang haben wir bloß immer gewarnt. Aber jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, an dem all das eintritt, wovor wir gewarnt haben. Und ja. Ich glaube und wünsche den Franzosen, dass sie auch wieder kräftig Zulauf bekommen. Mhm. Ja, wie weit? Also was mich erstaunt hat, die Niederländer, und die haben ja nun, ich weiß nicht, wie groß da die Bevölkerung ist, aber die Libertäre Partei in den Niederlanden, die hat 600 Mitglieder.
Okay, ja, ja, also ja, im Vergleich zu was habt ihr 250, ne?
Genau. Aha. Ne, im Vergleich zu uns ist das doch deutlich mehr. Und sie haben natürlich auch noch die aktiveren Bauern, muss man sagen, die schneller auf der Straße sind. Aber das ist halt auch in gewisser Weise eine Mentalitätsfrage, ne? Wenn man sich anguckt, dass die Deutschen erst zwei Anträge stellen müssen, bevor sie aus Protest irgendwo einen Rasen betreten wollen. Und in Frankreich brennt gleich die Hütte. Ne? Also das ist auch eine Mentalitätsfrage, denke ich.
Ja, die Franzosen sind immer sehr schnell dabei, halb Frankreich abzufackeln, aber die sind dann aber auch damit zufrieden, wenn sie Subventionen bekommen. Und das ist dann wiederum überhaupt nicht die libertäre Lösung. Das habe ich mit Vadim auch besprochen. Das ist so, halt ja. So, ja. die Lösung von den Franzosen ist dann noch mehr Zentralisierung. Also das kann es ja dann auch nicht sein. Ja, ich freue mich, wenn es dafür dann dezentralisierte Lösungen gibt. Und ja. Hast du zufälligerweise auch Kontakte zu den Polen? Die interessieren mich nämlich zum Beispiel viel, weil die sind neulich, soweit ich das von anderen Polen oder Deutschpolen gehört habe, auf die Schnauze geflogen, dass sie gedacht haben, sie könnten die EU ausnutzen, um von ihnen Subventionen zu bekommen und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit bewahren. Und das hat so überhaupt nicht funktioniert.
Nee, habe ich leider nichts gehört, habe ich auch keine Kontakte zu. Ah. Wir haben so ein bisschen Kontakte natürlich nach Argentinien. Und Kontakte zu den Belgiern, die hatten wir neulich auch im Interview. Und ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt von der Libertären Partei in Russland. Und mit denen werden wir uns sicherlich auch nochmal unterhalten. Einfach um auch mal eine Perspektive auf diesen Ukraine-Krieg zu bekommen, wie er in Russland kommuniziert wird.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Da ich glaube, da arbeiten sie auch im Moment gerade an einer EU-Armee oder sowas in der Art, ne?
Das ist auch nochmal ein ganz heißes Thema, ja. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da bin ich noch auf Friedensdemos gegangen und da war so eine Überzeugung, also in diesem Kalten Krieg, wenn wir da ein emanzipiertes Europa hätten, was sagt, wir stehen hier zusammen und wir stehen weder auf der Seite der Amerikaner noch auf der Seite der Russen, sondern wir machen hier unser Ding und wir haben ein Ansehen in der Welt, dann können wir auch zum Ende dieses Kalten Krieges beitragen. Aber leider hat sich ja Europa immer an das westliche Bündnis mit der NATO angelehnt und keine Eigenständigkeit entwickelt. Mhm. Ich bin heute allerdings von diesem, sagen wir mal, Blockdenken doch ziemlich weit entfernt.
Ja, weil sie ja auch verloren haben. Ich meine, der eiserne Vorhang ist gefallen. Russland ist halt eben nicht mehr die Sowjetunion. Und wir stehen nicht mehr in diesem Konkurrenzkampf. Wer hat das bessere System? Die Realkommunisten oder die Liberaldemokratie? Also sofern man das als liberal bezeichnet wird. Aber du weißt, was ich meine, ne? Die einen schaffen Privateigentum gleich ganz ab und die anderen besteuern uns mit bis zu 70%, indem sie halt unser Eigentum nur subversiv wegnehmen. Und ich denke, dieses ganze System ist früher oder später so oder so zum Scheitern verurteilt. Wie viele Leute erlebe ich jetzt im Augenblick in libertären Kreisen, die sich denken, ja, ich stimme mit den Füßen ab, ich verschwinde. Die einen in die Schweiz und die anderen versuchen irgendwo hin wegzukommen, wo sie eben nicht mehr an einen physischen Ort gebunden sind. Und ich denke, die sowohl Deutschland als auch die Europäische Union, die werden entweder mit, hoffentlich durch ein bisschen Erkenntnis, von mir aus auch durch Wahlen, die sie torpedieren, lernen, dass sie das nicht bis Ultimo mit ihren Staatsbürgern machen können. Oder sie werden es durch Schmerzen lernen, indem die ganzen Leute weglaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal dasselbe durchziehen wie die DDR, indem sie eine Schutzmauer aufbauen und versuchen, die eigene Bevölkerung drin zu halten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf der Ebene klappt.
Nicht physisch, aber du wirst halt deine Schulden, die der Staat in deinem Namen aufgenommen hat, erstmal bezahlen müssen, bevor du woanders einen anderen Pass beantragen kannst.
Ich weiß nicht mehr, ob man ihn noch braucht.
Was?
Ich weiß nicht mehr, ob man ihn noch braucht. Wenn ich zum Beispiel mit Bitcoin bezahlen kann und ich brauche kein staatliches Geld mehr, brauche ich einen staatlichen Pass? Oder reicht es, wenn mir irgendeine Institution versichert, du bist der und der Mensch und du existierst und so weiter. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gab Jahrtausende, in denen die Menschheit kein Staatsbürgerpass gebraucht hat. So, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses System auch zum Scheitern verurteilt ist und wieder verschwindet. Die Frage ist natürlich, wie lange es noch dauert und ob wir das beschleunigen können.
Ja, vielleicht sollten wir Libertären schon mal, weiß ich nicht, ob wir es überhaupt brauchen, aber ich habe mir auch immer so gedacht, vielleicht wäre ja so ein virtueller Staat, dem man sich zugehörig erklären kann, auch eine ganz witzige Geschichte.
Mhm. Bin ich ganz dabei. Also ich würde es natürlich nicht Staat nennen, aber
ich meine, was wollen wir machen? Wollen wir einen passenden Personalausweis, eine Identitätskarte rausgeben oder reicht vielleicht auch wirklich der Fingerabdruck? Oder ja, müssen wir überhaupt identifizierbar sein?
Es kommt halt immer drauf an, wofür man es braucht, ne? Also zum Beispiel für Kreditaufnahmen, ich muss dich in irgendeiner Art und Weise belangen können, damit du nicht wegläufst. Das ist aber eben der einzige Punkt. Und das müssen wir, aber da sind Ökonomen intelligente Menschen, das kriegen wir hin. Dafür brauchen wir kein zentralisiertes Rechtssystem, das uns 70% unseres Einkommens wegnimmt.
Bestimmt nicht.
Wenn du mir so ein bisschen eine Zukunftsperspektive gibst, bitte nicht zu klein stapeln, so nach dem Motto, was ist realistisch? Ja, vielleicht kriegt die Partei der Vernunft 1% oder sowas. So, hat Florian Handwerker in meinem Gespräch mit ihm auch schon gemacht. Und so, ja, realistisch ist dies und jenes. Aber was denkst du, kann man erreichen? Was wäre denn möglich, was die PDV bei der Europawahl tatsächlich erreichen könnte, wenn sie, sagen wir mal, 6% bekäme? Was ist da überhaupt drin? Was kann man machen? Und was kann man definitiv ausschließen, was sie eben nicht erreichen kann? Also, weil ich von Politik so wenig Ahnung habe, kannst du mir da ein bisschen so einen Überblick geben, was ihr tun könnt?
Es ist ja wirklich, also wir können mit unseren libertären Freunden aus anderen Parteien zusammenarbeiten, von denen es auch nicht allzu viele im Europäischen Parlament geben wird. Aber ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass es durchaus insgesamt einen Stimmungswechsel im EU-Parlament kommen kann. Denn man sieht auch, Deutschland ist umgeben von lauter Ländern, wo die Regierung inzwischen von Rot-Grün so ein bisschen ins Konservative wieder gewechselt sind. Schauen wir nach Italien, schauen wir nach Tschechien, schauen wir in die Niederlande. Da geht was ab. Also es kann auch sein, dass die EU ihren Kurs ein bisschen ändert. Also im Grunde genommen, wir können uns bloß, da wir ja keine Gesetzesinitiative haben als EU-Parlament, können wir ja eigentlich bloß alles aufhalten, alles blockieren den fortschreitenden Zentralismus ausbremsen. Ich sage immer, der Sand im Getriebe der EU sein. Ansonsten ist aus der Position im EU-Parlament eigentlich nicht allzu viel zu bewegen. Also dort vor Ort. Ich mache mir allerdings Hoffnung, wenn wir dort die beste Arbeit leisten, die wir leisten können, dann haben wir es vielleicht auch leichter, bei der nächsten Bundestagswahl im nächsten Jahr anzutreten, Unterstützerunterschriften zu gewinnen, Mitglieder zu gewinnen, vielleicht auch einige Frustrierte aus der Werteunion oder einige politisch Engagierte aus der Atlas-Initiative, die sagen, Mensch doch, ja, wenn ich was bewegen kann, dann will ich mitmachen. Wir haben natürlich auch bei der PDV, man muss sich immer klar machen, in jeder Partei gibt es etwa 10%, die sind aktiv und der Rest sind zahlende Mitglieder, die nichts machen. Und das sind einfach wenige Schultern, auf denen die ganze Arbeit liegt. Also wir freuen uns über aktive Unterstützung. Wenn wir das schaffen und vielleicht auch noch mit tollen Kandidaten, die vielleicht sogar kompetent sind, einigermaßen libertär sind, aber nicht unbedingt Parteimitglieder sind. Wir denken also im Augenblick auch über eine Art Honoratiorenpartei nach, damit wir auch wirklich kompetente Kandidaten haben. Wenn wir es dann schaffen, in den Bundestag zu kommen, dann kann man auch mal über eine Gesetzgebung oder eine Grundgesetzänderung nachdenken, weil im Grundgesetz ist ja im Augenblick noch der Bestand der Bundesrepublik innerhalb der EU festgeschrieben. Das heißt, wenn wir über Dexit nachdenken, dann müssen wir erstmal das Grundgesetz ändern. Hm.
Diese Idee finde ich eigentlich relativ gut, Leute außerhalb der Partei auch in Parteigeschehen theoretisch einzubeziehen, weil wir brauchen uns keine Illusionen hinzugeben. Libertäre Politik gibt es nicht. Es ist das Gegenteil von Politik. Und du wirst keine Karriere in einer libertären Partei machen. Sonst wirst du eine libertäre Partei ruckzuck zu einer
FDP machen.
Pseudoliberalen Partei machen. Und deswegen bei dieser Form ist Idealismus gefragt und ich möchte Karrierepolitiker werden. Dirk, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir sind schon ganz schön lange dran. Wo findet man euch am besten? Wo kann man mit euch Kontakt aufnehmen, wenn jetzt der ein oder andere dieses Video geguckt hat und er möchte sich denken, die PDV möchte ich gerne aktiv bei der Wahl im Europaparlament unterstützen? Wo seid ihr am ehesten aktiv? Ist das YouTube, Twitter, auf eurer Homepage oder was?
Also am besten im Augenblick direkt Kontakt aufnehmen über info@parteiderVernunft in einem Wort.de. Wir haben eine Webseite, die wird im Augenblick überarbeitet. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum die Libertären sich von uns abgespalten haben und gesagt haben, nee, euer Marketing gefällt mir nicht. Es wird gerade überarbeitet und ich glaube, wir sind in der nächsten Woche spätestens am Start mit der neuen Webseite. Und dann kann man uns also auch über https parteiderVernunft.de erreichen. Und da wird man dann nach und nach auch unser Programm finden für die EU-Wahl. Was ich zur EU-Wahl auch noch sagen möchte, ist, ich möchte die Partei der Vernunft gerne platzieren als eine Partei mit einem Anti-Klimapolitik-Konzept. Also ja. Wer an dieses ganze Theater mit dem menschengemachten CO2-bedingten Klimawandel nicht glaubt, und da werde ich alles behindern, wenn ich im EU-Parlament bin, was in diese Richtung geht. Der ist mit seinem Kreuz bei der Partei der Vernunft richtig aufgehoben. Und natürlich, wir hatten das Thema Dexit ja vorher auch thematisiert. Natürlich steht die Partei der Vernunft für Subsidiarität. Und das bedeutet immer, wir brauchen keine Europäische Union. Für alles, was entschieden werden muss, das kann man alles bilateral oder trilateral oder wie auch immer abstimmen und entscheiden. Dafür braucht es keinen Zentralismus. Und natürlich hat man damals der AfD auch gesagt, oh, das wird ganz schlimm, wenn Deutschland aus der EU austritt und so weiter. Ich frage mal nach was anderes. Deutschland ist immer noch der größte Nettozahler der EU. Was bleibt denn noch übrig von der EU, wenn Deutschland nicht mehr dabei ist? Und vor allem auch, was bleibt für uns übrig finanziell?
Das ist immer das, was ich am meisten den Leuten versuche mitzugeben. Genauso wie du es gerade formuliert hast, die Mehrheit der Leute ist sowas von überzeugt davon, sie würden von der EU profitieren und in Wirklichkeit werden sie ausgeraubt. Und zwar nach Strich und Faden.
Ja, ich bin übrigens gerade dabei, den Werbespot für ARD und ZDF zu schreiben. Und der wird genau in die Richtung gehen, über die wir gerade gesprochen haben.
Da freue ich mich drauf. Wenn das soweit ist, das kannst du mir gerne schicken. Das würde ich liebend gerne verbreiten.
Gerne.
Super, Dirk, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir. Und alles Gute. Wir sehen uns spätestens am Wahltag oder schon vorher auf parteiderVernunft.de. Bis später.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.